Guten Tag. Hier ist die Gesellschaft für Betroffene atypischer Parkinson-Syndrome. Im Folgenden hören Sie einen Podcast. Dieser Podcast fasst eine Veranstaltung zusammen, die wir am 1. Dezember 2025 mit Professor Dr. Günter Höglinger geführt haben. In dieser Veranstaltung ging es um den aktuellen Forschungsstand bei den atypischen Parkinson-Syndromen. Dieser Podcast ist kein normaler Podcast, denn er wurde mit einer KI-Software generiert. Das heißt, die beiden Personen, die sich dort unterhalten, die gibt es nicht wirklich, sondern sie wurden mithilfe einer Software künstlich erzeugt. Die Basis für diesen Podcast war die Mitschrift aus der Veranstaltung mit Professor Höglinger. Professor Höglinger hat sich diese Podcast-Variante seiner Veranstaltung auch angehört und er hat bestätigt, dass die Inhalte fachlich korrekt sind. Los geht's mit unserem KI-generierten Podcast.
Also, heute haben wir ein wirklich anspruchsvolles Thema vor uns. Die atypischen Parkinson-Syndrome.
Mhm.
Unsere Quelle ist ein unglaublich dichter Fachvortrag von Professor Günter Höglinger, einem der führenden Experten weltweit.
Absolut.
Und unsere Mission ist es, diesen Wissensschatz für Sie zu knacken. Wir wollen mal schauen, was diese Krankheiten wirklich unterscheidet, welche revolutionären Diagnosemethoden es gibt und wo die echten Hoffnungsschimmer in der Forschung liegen.
Sehr gerne.
Okay, packen wir das mal aus.
Also der Begriff Parkinson ist ja fast jedem ein Begriff. Aber was Ihre Quelle so gut herausarbeitet, das ist eben keine einzelne, klar definierte Krankheit.
Sondern eher eine ganze Familie.
Genau, eine ganze Familie von Syndromen mit ähnlichen Symptomen. Die gemeinsame Basis sind Bewegungsstörungen, also langsamere Bewegungen, steife Muskeln.
Und dieses typische Zittern.
Oft, aber nicht immer. Und ganz wichtig ist oft auch eine Haltungsinstabilität, die dann eben zu Stürzen führen kann.
Und der Vortrag unterscheidet dann ja sehr klar zwischen dem, was die meisten Menschen kennen, dem typischen Morbus Parkinson, und diesen atypischen Formen. Worin liegt da der Kernunterschied?
Der entscheidende Punkt ist eigentlich die Behandelbarkeit und der Verlauf. Der typische Morbus Parkinson, das sind so ungefähr 80% der Fälle, der spricht zumindest am Anfang relativ gut auf Medikamente an.
Auf das Dopamin, richtig?
Richtig, die gleichen den Dopaminmangel aus. Die atypischen Formen, auf die wir uns heute konzentrieren, schreiten leider oft schneller voran und sprechen kaum oder gar nicht auf diese Standardtherapien an.
Puh.
Und genau deshalb ist es so unglaublich wichtig, die zugrunde liegenden Mechanismen zu verstehen, um eben neue Angriffspunkte zu finden.
Und da sind wir dann auch schon beim Kern des Problems. Der Vortrag führt uns da ja direkt auf die molekuläre Ebene im Gehirn. Die Wurzel von all dem ist im Grunde ein Problem mit der Müllabfuhr für Proteine, kann man das so sagen.
Das ist eine super Analogie, exakt. Man kann es sich wirklich so vorstellen. Im gesunden Gehirn werden fehlerhafte Proteine abgebaut und entsorgt.
Okay.
Bei diesen Krankheiten aber falten sich bestimmte Proteine falsch, werden irgendwie klebrig und bilden unauflösliche Klumpen, sogenannte Aggregate.
Und die sind dann giftig?
Genau, die sind toxisch für die Nervenzellen. Im Vortrag werden zwei Hauptübeltäter identifiziert, die man sich merken sollte. Das Protein Alpha-Synuklein und das Protein Tau.
Also zwei verschiedene Sorten von verklumpten Proteinmüll, die dann unterschiedliche Krankheiten auslösen. Das ist ja der Schlüssel, um das Ganze überhaupt zu ordnen.
Das ist die fundamentale Unterscheidung, ja. Auf der einen Seite haben wir die sogenannten Synukleinopathien.
Synukleino, okay.
Genau. Hier ist das Alpha-Synuklein der Übeltäter. Dazu zählt der klassische Morbus Parkinson, aber eben auch zwei der atypischen Syndrome, die Multisystematrophie, kurz MSA, und die Demenz vom Lewy-Körpertyp, DLK.
Und der Unterschied liegt dann nur darin, wo das Zeug verklumpt?
Im Grunde ja. Es kommt darauf an, in welchen Hirnregionen und vor allem in welchen Zelltypen das Alpha-Synuklein verklumpt. Das macht den riesigen Unterschied.
Und die andere Gruppe, die auf das Tau-Protein zurückgeht?
Das sind die Tauopathien. Hier verklumpt, wie der Name schon sagt, das Tau-Protein. Das kennt man ja vor allem als einen der Auslöser der Alzheimer-Krankheit.
Stimmt.
Aber es verursacht eben auch die atypischen Parkinson-Syndrome, progressive supranukleäre Blickparese, also PSP, und die kortikobasale Degeneration, CBD.
Okay, das heißt, die Ursache ist eine völlig andere Art von Proteinverklumpung, auch wenn die Symptome sich am Ende vielleicht ähneln.
Ganz genau.
Okay, Also zwei Hauptverdächtige, Alpha-Synuklein und Tau. Das hilft schon mal enorm. Lass uns doch mal bei den Synukleinopathien bleiben und uns die Demenz vom Lewy-Körpertyp, also DLK, genauer ansehen. Was macht die so besonders? Der Vortrag hatte da ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel.
Stimmt. Bei der DLK stehen am Anfang oft gar nicht die Gedächtnisprobleme im Vordergrund, wie bei Alzheimer, sondern kognitive Störungen ganz anderer Art.
Und zwar?
Man nennt das Störungen der konstruktiven Fähigkeiten. Das Beispiel aus der Quelle ist der Uhrentest.
Ah ja, den kenne ich.
Hier ist das Gekritzel heraus. Sie können den räumlichen Plan einer Uhr nicht mehr abrufen und umsetzen.
Das ist ja faszinierend. Es ist also kein reines Vergessen, sondern eher ein Problem der räumlichen Planung.
Genau.
Aber was mich im Vortrag wirklich überrascht hat, war die Aussage, dass die DLK und die Parkinson-Krankheit mit Demenz im Grunde dieselbe Erkrankung sind. Wie kann das sein?
Das ist einer der verblüffendsten Punkte, absolut. Pathologisch, also was dein Gehirn passiert, sind sie quasi identisch. Der einzige Unterschied ist die zeitliche Abfolge der Symptome.
Das heißt?
Treten die Demenzsymptome vorher oder gleichzeitig mit den Bewegungsstörungen auf, lautet die Diagnose ELKD. Beginnt die Krankheit aber mit den typischen Parkinson-Bewegungsstörungen und die Demenz entwickelt sich erst Jahre später, dann spricht man von Parkinson-Demenz.
Moment mal, das heißt, dieselbe Krankheit bekommt einen anderen Namen, nur weil das erste Symptom ein anderes war?
Genau das ist die Komplexität. Und es wird noch spannender.
Okay.
Neuere Forschungen, die auch im Vortrag zitiert werden, zeigen, dass viele Patienten mit einer DLRK-Diagnose in Wahrheit eine Mischpathologie im Gehirn haben.
Eine Misch, also beides.
Ja, sie haben nicht nur die Alpha-Synuklein-Klumpen der Parkinson-Familie, sondern zusätzlich auch die Tau- und Amyloid-Ablagerungen der Alzheimer-Krankheit.
Das klingt ja erstmal nach einer doppelt schlechten Nachricht. Zwei Krankheiten auf einmal?
Zuerst ja, aber es eröffnet eine völlig neue Tür für die Therapie.
Inwiefern?
Es gibt ja seit kurzem die ersten Medikamente, die nachweislich die Amyloid-Ablagerungen bei Alzheimer reduzieren und den Krankheitsverlauf verlangsamen können.
Richtig.
Die Idee ist nun, wenn ein DLK-Patient auch eine Alzheimer-Komponente hat, könnte er von genau diesen neuen Alzheimer-Medikamenten profitieren.
Ah, verstehe. Das ist natürlich ein riesiger Hoffnungsschimmer für eine Patientengruppe, für die es bisher kaum etwas gab.
Absolut.
Bleiben wir bei den Synuklenopathien. Was ist mit der Multisystematrophie, MSA? Da ist ja auch Alpha-Synuklein der Auslöser, aber die Symptome sind wieder ganz anders. Der Name Multisystem deutet es ja schon an.
Richtig. Hier greift das Protein völlig andere Hirnsysteme an. Professor Höglinger beschreibt im Vortrag sehr anschaulich drei Hauptbereiche.
Okay.
Erstens, und das ist sehr typisch für MSA, ist es das Kleinhirn. Das ist unsere Steuerzentrale für die Bewegungskoordination.
Also für das Gleichgewicht und so.
Genau. Wenn das Kleinhirn geschädigt ist, sehen die Bewegungen aus wie bei jemandem, der, naja, stark betrunken ist. Unsichere, breitbeinige Schritte, Probleme mit dem Gleichgewicht, das nennt man Ataxie.
Okay. Das erklärt also die Koordinationsprobleme. Aber es heißt ja Multisystem.
Was ist der zweite Bereich?
Der zweite Kernbereich ist das autonome Nervensystem.
Also alles, was automatisch abläuft.
Ganz genau. Der Teil, der im Hintergrund alles regelt, ohne dass wir drüber nachdenken. Blutdruck, Herzfrequenz, Verdauung, Blasenfunktion. Bei MSA-Patienten bricht dieses System oft zusammen.
Was heißt das konkret? Ein dramatisches Symptom ist der massive Blutdruckabfall im Stehen. Man steht auf, das Blut versackt in den Beinen, der Blutdruck im Kopf fällt ins Bodenlose und man wird ohnmächtig.
Oh wow, das schränkt den Alltag ja extrem ein.
Und auch Inkontinenz ist ein häufiges und sehr belastendes Problem.
Also Kleinhirn, autonomes System. Und das dritte ist dann das, was wir klassisch mit Parkinson verbinden.
Exakt. Das dritte System ist das für die Bewegungssteuerung zuständige, was dann zu den klassischen Parkinson-Symptomen führt, also Bewegungsverlangsamung und Muskelsteifheit.
Und für eine MSA-Diagnose braucht man dann Symptome aus mindestens zwei dieser drei Bereiche.
Richtig.
Und gerade bei dieser seltenen Krankheit gab es ja einen Durchbruch, über den sich Professor Höglinger im Vortrag sichtlich freut. Etwas, das es selbst für den viel häufigeren Morbus Parkinson so noch nicht gibt.
Ja, Das ist wirklich eine Sensation in der Forschung. Es ist gelungen, einen speziellen Tracer für die Positronen-Emissionstomographie, also das PET, zu entwickeln.
Eine Art Kontrastmittel.
Genau, mit dem man die verklumpten Alpha-Synuklein-Ablagerungen bei MSA-Patienten direkt im Gehirn sichtbar machen kann. Man kann der Krankheit jetzt sozusagen bei der Arbeit zusehen.
Das ist ja revolutionär. Für die Diagnose und sicher auch für die Entwicklung von Medikamenten.
Absolut. Man kann direkt prüfen, ob eine neue Substanz diese Ablagerungen reduziert.
Das muss ja auch für die Betroffenen eine enorme Erleichterung sein, endlich eine sichere Diagnose zu bekommen.
Aber was bedeutet das für die Therapie?
Kurzfristig geht es viel um das Management der Symptome, also Stützstrümpfe und Medikamente gegen den Blutdruckabfall. Aber die eigentliche Hoffnung liegt in den Studien, die an der Ursache ansetzen.
Also direkt gegen die Proteine? Ja. Man forscht intensiv an Antikörpertherapien und sogar an Impfungen, die das Gehirn anleiten sollen, diese schädlichen Proteine selbst zu beseitigen. Ein Antikörper ist bereits in der finalen Phase-3-Studie.
Das heißt, wenn die erfolgreich ist?
Könnten wir in absehbarer Zeit das erste Medikament haben, das den Verlauf der MSA wirklich bremst?
Das sind ja gewaltige Fortschritte bei den Synuklein-Erkrankungen. Wie sieht es dann auf der anderen Seite aus? Bei den Tauopathien starten wir doch mal mit der progressiven supranukleären Blickparese. Puh, PSP. Allein der Name.
Der Name beschreibt tatsächlich das Leitsymptom. Supranukleäre Blickparese bedeutet eine Lähmung der willkürlichen Augenbewegungen.
Die Augen selbst sind dabei in Ordnung?
Genau. Das Problem liegt in den Steuerzentren im Gehirn. Ganz typisch ist, dass die Patienten den Blick nicht mehr nach oben und unten richten können. Seitwärts geht oft noch, aber die vertikale Achse ist blockiert.
Aber das ist ja nicht alles. Im Vortrag wird ein zweites, sehr dramatisches Symptom beschrieben. Diese extreme Haltungsinstabilität. Der Test, der da gezeigt wird, ist wirklich erschreckend.
Ja, das ist der sogenannte Pull-Test. Der Arzt zieht den Patienten leicht an den Schultern nach hinten.
Und man würde erwarten, dass er einen Schritt zurück macht.
Richtig. Aber PSP-Patienten fallen steif wie ein Brett nach hinten. Die posturalen Reflexe, die uns im Alltag vor Stürzen bewahren, die sind komplett ausgefallen.
Was dann zu sehr frühen und häufigen Stürzen führt.
Genau. Oft schon ganz am Anfang der Erkrankung.
Und auch bei den geistigen Fähigkeiten gibt es ja ein sehr spezifisches Muster, das sich von Alzheimer unterscheidet.
Absolut. Es ist keine klassische Vergesslichkeit. PSP-Patienten haben oft eine ausgeprägte Wortfindungsstörung. Das Beispiel im Vortrag ist ein Patient, der ein Bild von einem Schwein sieht.
Okay.
Er weiß genau, was das für ein Tier ist, er kann es beschreiben, aber ihm fällt das Wort Schwein nicht ein. Er sagt dann so etwas wie, das da, das Tier, das grunzt.
Die Verbindung zwischen dem Konzept und dem Wort ist gestört.
Genau.
Und wie kann man so eine Diagnose heute sicherstellen? Gibt es da auch so bildgebende Verfahren wie bei der MSA?
Ja, die gibt es. Im MRT, also in der Kernspintomographie, sucht man nach dem sogenannten Mickey-Maus-Zeichen.
Wie bitte?
Ja, wirklich. Auf bestimmten Schnittbildern schrumpft das Mittelhirn so, dass seine Form an den Kopf von Mickey Maus erinnert. Das ist ein sehr spezifischer Hinweis auf PSP.
Das ist unglaublich.
Und zusätzlich gibt es, ähnlich wie bei den anderen Erkrankungen, mittlerweile auch ein spezielles Tau-PT, mit dem man die krankhaften Tau-Ablagerungen direkt im Gehirn nachweisen kann.
Faszinierend. Kommen wir zur letzten Erkrankung, der kortikobasalen Degeneration, CBD. Auch eine Tauopathie, aber mit einem Symptom, das im Vortrag als fast schon bizarr beschrieben wird.
Ja, das Leitsymptom der CBD ist die sogenannte Apraxie, eine Störung der Bewegungsplanung.
Also nicht die Kraft fehlt?
Nein, die Muskelkraft ist da. Aber das Gehirn kann den Plan für eine gezielte Bewegung nicht mehr erstellen oder an die Gliedmaßen senden. Im Video im Vortrag soll ein Patient eine einfache Geste des Arztes mit seiner Hand spiegeln.
Und er schafft es nicht.
Er scheitert kläglich. Seine Hand macht unkoordinierte, suchende Bewegungen. Es ist, als ob die Software zur Ansteuerung der Hardware defekt wäre.
Und genau hier, bei der CBD, lag laut Professor Höglinger lange das größte Problem für die Forschung. Es klang fast wie Verzweiflung.
Das war es auch. Das riesige Problem war, dass Patienten, die klinisch aussahen wie CBD, bei der Untersuchung des Gehirns nach dem Tod völlig unterschiedliche Krankheiten hatten.
Wie meinten Sie das?
Manche hatten, wie erwartet, eine Tauparty. Aber ein signifikanter Teil hatte stattdessen eine Alzheimer-Pathologie. Und wieder andere eine Parkinson-Pathologie. Man hat also klinisch eine einzige Gruppe gesehen, die aber biologisch aus drei verschiedenen Krankheiten bestand.
Moment, das heißt, man hat jahrelang Patienten mit den gleichen Symptomen in einen Topf geworfen und vielleicht ein Anti-Tau-Medikament an jemandem getestet, der in Wirklichkeit Alzheimer hatte?
Genau. Und sich dann gewundert, warum es nicht wirkt.
Das ist, ja.
Das war die frustrierende Realität. Jede Therapiestudie war im Grunde zum Scheitern verurteilt, weil man Äpfel, Birnen und Orangen miteinander verglichen hat.
Und hier liegt jetzt der große Durchbruch.
Hier liegt der allerneueste und vielleicht wichtigste Durchbruch. Mit der Kombination aus den neuen bildgebenden Verfahren, also Tau-PET, Amyloid-PET, Synuklein-PET und neuen Biomarkern aus Blut und Nervenwasser, kann man heute bei einem lebenden Patienten mit CBD-Symptomen feststellen, welche Pathologie wirklich dahinter steckt.
Man kann also endlich die Äpfel von den Birnen trennen.
Exakt. Das ist der Beginn der personalisierten Medizin für diese Krankheitsgruppe.
Das heißt, man kann jetzt gezielt die richtigen Patienten in die richtigen Studien einschleusen.
Genau. Einen Patienten mit CBD-Symptomen und nachgewiesener Alzheimer-Pathologie in eine Alzheimer-Studie. Einen anderen mit nachgewiesener Tau-Pathologie in eine Anti-Tau-Studie. Das macht sinnvolle Forschung überhaupt erst möglich.
Wow. Wenn wir das alles zusammenfassen, das war jetzt ein wirklich tiefer Einblick in eine Gruppe von sehr komplexen und schweren Erkrankungen. Aber was für mich am stärksten hängen bleibt, ist diese unglaubliche Dynamik in der Forschung, die aus dem Vortrag spricht.
Absolut. Es geht nicht mehr nur darum, Symptome irgendwie zu lindern. Der Angriffspunkt ist jetzt die Wurzel des Problems, die Verklumpung der Proteine.
Und diese bildgebenden Verfahren sind der Schlüssel dazu.
Sie sind eine absolute Revolution. Vor 10 Jahren war es undenkbar, diese Prozesse im Gehirn eines lebenden Menschen so genau zu beobachten.
Es ist wirklich dieser Sprung von der reinen Beobachtung der Symptome zur Sichtbarmachung der molekularen Ursache.
Genau. Man kann sich den Weg vorstellen. Vor gut 200 Jahren hat James Parkinson einfach nur Menschen auf der Straße in London beobachtet und ihre zitternden Hände und ihren gebeugten Gang beschrieben.
Und heute?
Heute können wir mit einem PET-Scan sehen, wie sich ein einzelnes fehlgefaltetes Protein im Gehirn eines Patienten ausbreitet. Das ist ein Quantensprung im Verständnis und der passiert genau jetzt.
Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken für Sie. Professor Höglinger sagte an einer Stelle, dass die Forschung im Vergleich zu heute vor wenigen Jahren noch in der Steinzeit steckte. Wenn man diese rasante Entwicklung sieht, vor allem bei so seltenen Krankheiten, stellen Sie sich einmal vor, was unser Verständnis des Gehirns in nur 5 oder 10 weiteren Jahren sein könnte. Welche der heute noch als unheilbar geltenden Krankheiten stehen dann vielleicht schon an der Schwelle zu einer wirksamen Behandlung?